du als Athlet, du trainierst 4 Jahre und dann gehst du an die Olympischen Spiele, die stattfinden. Und wo sie stattfinden, hast du null damit zu tun. Und wenn in diesen 4 Jahren, wo du gerade an der Spitze bist, das in Russland stattfindet oder in China oder in Korea, dann gehst du dort hin, oder?
Also herzlich willkommen. Ich bin heute ein bisschen in einem speziellen Ort, in Zürich, im Landesmuseum, im Ruinarium. Das ist ein Ort, wo im Winter im Innenhof vom Landesmuseum genutzt wird, auch zum Eislaufen. Und es ist ein schöner Raum. Ich hoffe, meine Gäste, Frau Gislin, respektive Dominik, wir haben abgemacht, man duzt uns als Sportler. Ich bin ja ein bisschen auf einem glatten Terrain. Ich bewege mich nicht so sehr im Sportbereich, aber ich freue mich jetzt sehr, neben dem, dass wir erstens dich da begrüßen, eine weitere Frau im Bayern-Tag haben. Da kann ich meine Quote noch ein bisschen aufbessern, wie wir gesehen haben. Aber herzlichen Dank, dass du mein Gast bist. Und wir kommen jetzt im Laufe von unserem Gespräch dann ein bisschen näher auf dich und was dich so in den letzten Jahren bewegt hat, respektive wie du die Schweiz bewegt hast und sehr viel Sympathie dazu hast können bewirken. Herzlich willkommen.
Ja, merci vielmals. Ist natürlich lässig und Glattis passt ja zum Schlittschuhring, oder? Da
das stimmt. Wir bist in Zürich wieder zugeführt, müssen fast in mein Geburtsjahr zurückgehen. Also ich glaube, das erlebe ich nicht mehr in meinem Leben, dass der Zürich nochmal zugeführt. Aber nichtsdestotrotz ist es jetzt schön, heute einen weiteren Podcast, respektive ein Video hier in Zürich können zu machen. Und das auch eben mit einer sehr prominente Sportlerpersönlichkeit. Wie ist es dir zugekommen? Wie ist der Sport zu dir gekommen? Oder zu ihm? Ich habe gehört, mit 1,5 Jahren hast du schon bereits das erste Mal auf Fasstaubeli oder auf Ski gestanden.
Ja, das sind sogar richtige Ski gewesen, mit Bindung und allem. Nicht Plastik, sondern echt mit Kanten. Das war meinen Eltern sehr wichtig gewesen. Aber ich glaube, es ist wirklich von meinen Eltern gekommen. Also die Leidenschaft, die sie schon gepackt hat. Es ist so etwas, wo, ja, ein Virus, das die ganze Familie befallen hat. Alle haben immer auf den Schnee wollen. Alle sind immer auf den Ski gestanden. Und ja, bekanntlich haben sie auch meine Geschwister mit dem angesteckt.
Vielleicht eine kurze Episode noch schnell zu sagen. Engelberg ist ja euer Heimatort. Man würde meinen, alle Schweizer Sportler wachsen auf. Wir haben nur einen Zürcher Skifahrer gehabt, der Peter Müller. Der ist ein paar Jahre vor dir auf der prominenten Skala gestanden. Sonst haben wir, glaube ich, aus Zürich nie ganz grosse Skifahrer hervorgebracht. Dafür eher im Snowboarden oder andere Sportdisziplinen. Also bei euch ist es auch ein bisschen gegeben, auch du als Familiäre, haben die immer Sportgeschäfte auch gehabt in Engelberg schon vor dem Ski, wie soll ich sagen, Virus so in alle erfasst hat?
Nein, lustigerweise ist es eigentlich umgekehrt. Also mein Heimatort ist Rotenflur, das Land. Ich lebe aber seit eh und je in Engelberg, das ist so. Bin aber im Engadin aufgewachsen. Meine Eltern sind dann, als ich 11 war, auf Engelberg gezügelt und haben dann auch ein Sportgeschäft übernommen. Aber Engelberg ist eigentlich daraus entstanden, dass das Unihaus von der Uni Basel zum Skifahren, das Jockeyhaus, das ist in Engelberg. Und meine Eltern haben sich dort kennengelernt und darum sind sie dann irgendwie in Engelberg hängen geblieben. Und ja, der Skivirus ist da gewesen, bevor wir zu Bergler geworden sind. Ja.
Ja, also Engelberg so hat sich auch entwickelt. Man redet auch immer, glaube ich, noch davon, dass man sich mal bewerben für einen Austragungsort. Ich weiß nicht, Weltmeisterschaft oder so. Ich würde einfach wünschen, dass Engelberg auch noch als Ort ein bisschen besser bekannt ist. Es gibt viele Zürcher, die ihre Ferienwohnungen dort oben haben. Die gehen am Wochenende hin. Aber sonst gehört man eigentlich von Engelberg noch nicht so viel, wie man es eigentlich sollte, würde ich meinen.
Ja, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, weil es ist extrem nahe, oder? Du bist in weniger als einer Stunde zu Engelberg von Zürich aus, wenn es keinen Verkehr hat, aber das ist überall so. Ja. Also atypische Zeiten nutzen ist perfekt. Und ja, man ist wirklich mitten in den Bergen. Ich finde es schön an Engelberg ist auch die Ruhe. Also wenn du auf Engelberg fahrst, fahrst du auf Engelberg. Ja, ja. Nie ein anderer Ski, es geht nie mehr weiter. Und das natürlich, das Bergpanorama ist gigantisch. Oder? Es ist wirklich ein Amphitheater mit 3000 plus. Und ja, die Anlagen sind in den letzten Jahren massiv erneuert worden. Wir haben jetzt Kempinski Palace, der gerade aufgetaucht hat, mega schön geworden ist. Super Spa und alles. Und auch sonst ganz viele herzige kleine Restaurantli und Lädeli. Also ich kann es nur empfehlen. Ich bin immer mega dankbar, wenn ich zu Engelberg wieder ein Wochenende lang kann, Batterie aufladen kann.
Das ist schön. Das ist jetzt für mich ein bisschen sozusagen Bildungslücke, dass ich eher Richtung Flumserberg, Bad Galtz, St. Moritz und so unterwegs bin oder auch Hochibrig und weniger in die Innerschweiz fokussiert bin. Aber ich muss sagen, das tönt sehr gut. Ich bin froh für Engelberg, dass ihr auch euch könnt touristisch entwickeln könnt. Hoffentlich auch mehr ausländische Gäste, wenn dann mal Corona wieder vorbei ist, könnt anziehen. Aber Kempinski tönt schon gut einmal als Hoteladresse auf jeden Fall. Dann, wie sieht es denn aus? Irgendwie sind hier, da haben sie erklärt, sind auf Engelberg gekommen, mehr noch als junge Menschen und dann wegen dem Sportgeschäft. Wie ist es dann wirklich zum Durchbruch gekommen? Zum Skifahren. Hat da die Eltern vor allem Druck, dass man dort irgendwie versucht, talentiert zu sein? Weil ich kann auch jemanden mit meinem engen familiären Umkreis, der seine Söhne seit Jahren begleitet, im Nazi B- und C-Kader. Und das ist ein langer, steiniger Weg. Also, es ist noch überhaupt nicht gesagt, selbst wenn man Geld hat, dass man irgendwann einmal in das A- oder B-Team vorstoßen tut. Und viele verändern leider schon in der C- und D- und in der Intersport. Schule oder was es da gibt für den Skisport zum Lernen?
Ja, es ist sicher eine sehr hohe Konkurrenz da, weil es ein sehr beliebter Sport ist in der Schweiz. Das ist schon wir so. Haben jetzt gerade wieder aus dem Raum Zürich den Nils Hintermann und Simon, wo in die Weltspitze langsam vorrücken, aber es ist ein langer Weg, es ist ein steiniger Weg und es muss alles stimmen. Oder unsere Sportart, die hat so viele Aspekte, so viel Mosaik, Steinli. Die Gesundheit ist ganz ein wichtiger Aspekt. Natürlich auch der ganze Wille, das Training, die Motivation, das Herzblut. Es ist unheimlich aufwendig, es braucht viel Geld. In der Zwischenzeit haben wir aber ganz viele Stiftungen in der Schweiz, die sich engagieren, damit hoffentlich kein Talent an der finanziellen Hürden scheitern. Sporthilfe, Passion Schneesport, das sind ganz wichtige Institutionen. Aber ich glaube, bei uns war schon so die Leidenschaft, die einfach riesig war. Und das spürt man auch heute noch. Also, mein Bruder und ich, die in der Zwischenzeit beide zurückgetreten sind, wir verbringen jede freie Minute im Schnee, häufig noch zusammen, auf und neben der Piste halt so viel Skifahren wie nur möglich. Und auch Michelle, wenn die Saison vorbei ist, dann kommt sie mit. Also, das ist so der einende Punkt in unserer Familie. Wir haben das auch immer auch gerne gemacht. Und nachher, wenn du mal in dem Zirkus bist und mit diesen Leuten unterwegs bist, dann findest du es halt auch lässig als junge Athletin. Also, was ich schon gesehen habe, ich bin mit 14 auf Sarajevo geflogen, um ein internationales Rennen zu fahren. Ich durfte nachher an die Junioren-WM und 2005 dann das erste Mal auf Kanada an Weltcup.
Das ist Wahnsinn.
Das sind Erlebnisse, die natürlich unendlich wertvoll sind. Und es ist auch eine Lebensschule und, egal wie weit man kommt, bin ich überzeugt, dass es einem als Mensch prägt und unheimlich viel auch lehrt. Ja.
Mir fällt einfach immer auf, wenn ich von den Skiorten höre, ob jetzt Engelberg oder auch, wenn man mit dem Simon Amann geredet hat, er ist immer an Orte gegangen, die sehr entfernt sind, weit ab von der Zivilisation. Darum ist ja dann die Idee gekommen, dass ich auch gesagt habe, wir würden eigentlich gerne fliegen, weil da kann man meistens doch relativ sehr nahe an die Sportstätten herkommen. Und sonst ist das zum Teil mit sehr mühsamen, langweiligen Autotransport. Wir wissen, im Winter fährt man sowieso nicht so gerne in den Bergen um. Und ihr wollt ja bewusst in dieser Zeit umfahren. Und es ist nicht ganz einfach, sich, glaube ich, immer in diesen Regionen verkehrstechnisch zu bewegen. Also, ich höre auch nur bei uns, wenn schon wieder in Wengen dran sind, da wird zig Helikopter eingesetzt und überhaupt nichts durchbringen, obwohl es Bahnverbindungen gibt, weil einfach die Massen von Leuten, die in einer kurzen Zeitraum an einen Ort wollen, wo normalerweise gar nicht so erschlossen ist, um so viele Leute zu empfangen, das ist einfach unglaublich schwierig auf der Logistik. Und jetzt mit Corona wird es sicher auch nicht einfach sein, an jedem Ort sehr gut zu erreichen, weil jedes Land hat eigene Gesetze und im einen Land ist vielleicht möglich, was im anderen nicht ist. Aber das sind wahrscheinlich jetzt Probleme von den heutigen Aktiven. Die Probleme haben wir leider oder zum Glück nie gehabt, wo wir selber aktiv oder selber Ski gefahren haben.
Nein, eben, ich sage, das Corona-Zeitalter habe ich jetzt mit der Michelle ein bisschen miterlebt. Das macht es natürlich schon schwieriger. Auf der anderen Seite ist gerade natürlich die Verkehrssituation um einiges entspannter. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, grundsätzlich ist man sich unheimlich gewöhnt, Auto zu fahren. Für mich ist ein Auto sehr viel Freiheit. Ja, 4x4 ist natürlich obligatorisch. Das ist klar. Und auch als Frau lernt man dann sehr schnell Ketten zu montieren und so weiter. Also, das gehört einfach dazu, wenn man im Schnee unterwegs ist. Sei das in der Schweiz, in Neuseeland oder in Kanada. Ich habe das aber auch immer lässig gefunden. Also man kommt an Orte, wo sonst niemand ankommt. Ich habe so die grossen Hotspots von der Welt habe ich noch nicht gesehen. Ich habe nie die chinesische Mauer gesehen. Ich bin noch nie in Indien gewesen. Ich bin noch nie in Ägypten gewesen und so weiter. Aber ich bin natürlich schon überall gewesen, wo es Schnee hat, mehr oder weniger. Und das sind damals ganz, ganz köstliche kleine Ortschaften, wo man ja sehr lang hat zum Anreisen, aber man gewöhnt sich daran. Also ich kann sehr, sehr gut schlafen in einem Bus, wenn ich selber nicht fahre.
Das ist wichtig auch.
Ich bin aber auch sehr resistent, wenn ich selber muss fahren. Also 3, 4, 5 Stunden Auto fahren, das ist für mich nicht etwas Dramatisches. Das mache ich ehrlich gesagt noch gern. Ein bisschen Musik und mitsingen, wenn niemand sonst dabei ist. Und dann geht es wunderbar.
Ich nehme noch, Jetlag ist auch ein Thema. Sie sind ja früher immer zuerst einmal sehr anfangs so, dass es so, ich glaube, immer in Amerika angefangen, in Louise oder wie es
Lake heißt. Louise, Lake Louise, ja, in Kanada, ja.
Genau, man merkt ja, also ganz grosse Sport oder Skispezialist bin ich nicht, aber ich habe doch das eine oder andere immer wieder aufgeschnappt. Aber ich bewundere noch immer, weil ich selber brauche fast eine Woche, um mich akklimatisieren nach einem 7-8-stündigen Flug von Europa nach Amerika. Zwar übergeht einfach, aber dann
ja, Ost
ist dann schwieriger.
Ost richtig ist schwer. Ich glaube, also das ist ganz normal, oder? Man sagt etwa einen Tag pro Stunde braucht es Akklimatisierung. Aber als Athlet ja, hast du die Option einfach nicht, weil meistens gehst du nicht so viel vorher rüber. Und zurück geht es nachher sowieso gerade weiter. Genau. Also wenn jetzt die Ladies von Lake Louise zurückkommen, ist nachher das nächste Rennen in St. Moritz und dann hast du 3 Tage dazwischen. Mir ist es nicht so schwer gefallen. Ich kann auf Befehl schlafen. Super. Also wenn ich will schlafen, dann schlafe ich. Und das hilft natürlich mit Jetlag, oder? Weil ich dann meistens im Flugzeug schon geschlafen habe. Und alle haben mich immer ausgelacht, wenn ich so verknautscht, 8 Stunden lang. Und dann tut mir auch schon ein bisschen den Nacken weh, aber es geht wunderbar. Das hat geholfen. Aber das ist jede ein bisschen anders. Ja. Es gibt Athletinnen und Athleten, die viel mehr damit kämpfen. Und das ist sicher ein Thema, ja.
Okay. Ist das eigentlich heute immer noch aufs Gründen, wie soll ich sagen, vom Sportinteresse der Sponsoren, dass man so früh die Saison muss anfangen? Oder ist einfach nachher zu wenig Wochenende, wo man könnte eben neben Skispringen, Skifahren, sonst noch, weiss ich, Popen etc. Es gibt ja so viele Wintersportarten wie im Sommer auch Sommersportarten. Ist einfach der Winter zu kurz in der Zeit, wo er biologisch stattfindet? Oder wieso findet man das? Es ist genau das Gleiche. Fragen mich die Leute, wieso gibt es jetzt schon Kurzli im September vor Weihnachten im Coop? Da gibt es auch Leute, die finden das nicht lässig, dass man das so künstlich voraussieht. Ich bin nämlich sehr überrascht, wie auf einmal die Skisaison anfängt, wo wir noch überhaupt keinen Schnee haben bei uns zum Beispiel. Aber eben, man hört ja in Südamerika hat es ja den Schnee vor allem im Sommer, da gehen die auch trainieren. Also man ist nicht nur im Winter oft ortsabwesend, sondern man ist auch unterwegs im Sommer. Wenn man in Argentinien gehört, kann man sehr gut trainieren, da geht vor allem die Schweiz vor allem hin. Haben die das auch miterlebt, die Trainingscamp in Argentinien, oder ist das
Ja, absolut. Also wie 2 verschiedene Fragen. Ich versuche es chronologisch zu machen. Also einerseits der Sommer ist natürlich immer ein grosses Thema, auf die Südhalbkugel zu gehen, wo es natürlich dann Winter ist. Wir sind 3-mal auf Neuseeland, wir sind einige Mal auf Argentinien, auf Chile. Jetzt, während der Corona-Zeit war das gar nicht möglich gewesen. Braucht es oder braucht es nicht, ist eine grosse Frage. Es ist vor allem eine Materialfrage. Es ist schwierig, das Material auf dem Gletscher zu testen, weil wir einfach zu wenig Kunstschnee haben und im Winter fast die Rennen ausschliesslich auf Kunstschnee stattfindet. Und darum hast du eigentlich bessere Rückmeldungen zum Material, wenn das in Argentinien oder eben in Neuseeland auf dem Kunstschnee testest. Das ist so der Hauptgrund. Und dann natürlich auch so ein bisschen die Abwechslung vom Gelände. Also Zermatt ist genial, Weltklasse zum Trainieren, aber irgendwann hast du dann den Hang auch mal gesehen. Okay. Und bist dann auch dankbar, wenn du mal ein bisschen Abwechslung hast, auch um den Körper auf das angewöhnen, weil während der Saison hast du ja jedes Wochenende ein anderes Gelände. Das ist so das eine. Und muss die Saison so früh anfangen? Ist eine gute Frage. Braucht es so viel Weltcuprennen? Ist eine andere gute Frage. Wir sind eine der Sportarten, die fast am meisten Wettkämpfe haben pro Saison auf der gleichen Stufe. Also es sind über 40 Wettkämpfe pro Saison auf der allerhöchsten Stufe, wo wirklich die Weltklasse am Start ist, überall in Disziplinen gesehen. Dann ist aber andererseits natürlich so, dass wenn jetzt jemand Spezialist ist und nur eine Disziplin fährt, dann sind es nur 10 oder sogar noch weniger. Dann sind es auf einmal ganz, ganz wenig. Oder? Also das ist so eine sehr schwierige Balance zu finden. Und für die Industrie ist natürlich schon schwierig, dass man wichtig und manchmal auch schwierig, aber vor allem wichtig, dass man im Herbst anfängt, um auch so ein bisschen wieder die Lust auf den Winter wecken. Sölden ist ausser jetzt während der Corona-Zeit, aber ich weiss, dass Sölden generiert für das Dorf Sölden das Weltcup-Wochenende etwa 6 Millionen. Also es ist auch eine Wirtschaftsfrage. Absolut. Und das gibt man natürlich nicht unbedingt einfach so her, weil nicht alle dieser Meinung sind, dass man so früh schon die Weltcup-Rennen fahren sollte. Und ja, auf dem Gletscher ist es eigentlich auch nicht so problematisch. Also man würde so oder so dort schon Skifahren. Und ob jetzt das Weltcup-Rennen stattfindet oder nicht, der Unterschied ist sicher da, aber nicht immens. Ja.
Also herzlichen Dank für die Beantwortung von den zwei Fragen. Ich will eine Frage stellen. Welche war die Lieblingsstrecke von dir?
Meine Lieblingsstrecke? Noch? Ganz unterschiedliche. Also ich glaube, so von der Strecke finde ich Zauchensee mega schön, okay, weil ich dort am meisten Erfolg hatte, vielleicht. Aber weil sie einfach so komplett ist. Also okay, hohe Geschwindigkeiten, Sprünge, technische Passagen. Ich finde es eine mega, mega schöne Abfahrtsstrecke. Und gleich nicht so, sie ist sehr anspruchsvoll, aber nicht so, dass du würgen musst. Also, dass du dann musst so den Schwung abwürgen. Das finde ich auch schade auf der Abfahrt. Und sonst, ja, also, Riesenslalom ist zum Beispiel auf der Lenzer Heide eins von den ganz grossen Highlights, wenn du dort die Beltrametti-Pisten abfahren kannst. Also, am Start hast du schon wieder Respekt. Aber es fühlt sich mega an, wenn es funktioniert. Wenn du gut drauf bist, ist es Weltklasse. Aber ja, fast jedes Rennen. Also, wir dürfen auf den allerschönsten Strecken von dieser Welt fahren. Ich meine, Cortina, wenn du dort oben gestanden bist, an dem Tofana-Hang. Ich bin, glaube 15 Jahre lang dort gewesen, zuerst als Athletin und nachher mit der Michelle. Und jedes Mal, wenn du dort oben gestanden bist, bist du einfach mit offenem Mund dort gestanden und hast gedacht, das ist surreal. Und ganz ehrlich, wenn ich an einem Tiefschnitttag, und das sind jetzt das Jahr schon sehr früh gekommen, zu Engelberg, zu oberst auf dem Titlis stehen, dann kann ich auch immer noch staunen und es einfach nur geniessen. Also, solange Schnee unter den Füßen und ein bisschen Bergen im Umfeld, bin ich eigentlich zufrieden.
Also, strahlen, ich glaube, das kann man sagen, so etwas, wie dich habe ich noch nie gesehen in einem Gespräch, stetig strahlen, wie das schön ist und wie die Freude, die Lebensfreude. Bei mir wäre es wahrscheinlich nur bei der Besichtigung, wo ich die Freude könnte haben, wenn ich dann sehe, wie steil es abwärts geht. Finde ich zwar auch gerne Steinstecken, aber ich habe einen grossen Respekt vor so Pisten wie Kitzbühel, Hahnenkamm oder auch dann bei uns in Wengen. Das sind schon extreme Überwindungen, die es da braucht, um einfach zum Teil in einer Windschatten rauszukumpen, ohne zu wissen, wie man, wo man landet. Ich denke, so, wenn ich als Fernsehzuschauer 70, 80 Meter Sprung, das ist eine Sekunde, wo das dauert. Aber das müssen Welten sein, wenn man da als Athlet merkt, oh, jetzt langsam fangen wir Ski hinterherkommen oder ich sollte nicht weiterfahren. Das ist ja eine Kunst. Ich habe immer den Bernhard Russi bewundert, wie er können die Sprünge drücken, wenn er möglichst nicht weit abgehoben ist. Ein anderer, der verrückt war in der Beziehung, war der Golanberg. Das waren halt meine Zeiten, so 74, 90 Mal, als ich die Leute gesehen habe. Und ich glaube, es sind todesmütige Menschen. Dann kommt meine Frage, Frauen verdienen ja heute zum Glück gleich viel wie Männer, auch im Skiberuf hoffentlich, mindestens bei den Preisgeldern, ja, bei den Rennen. Ja. Sonst muss man wahrscheinlich auch noch ein bisschen nachholen. Ist ja gut, haben Sie die Möglichkeit, oder hast du die Möglichkeit, dich auch zu wissen. Aber mir ist es einfach nur wichtig zu sagen, wieso ist es eigentlich undenkbar. Es gibt doch auch Frauen, die schon gesagt haben, ich will bei den Männern starten. Ist es so, dass topografisch in Bernhard Russi eine Rennstrecke für Damen grundsätzlich muss komplett anders anlegen als für Männer? Oder wäre es theoretisch möglich, dass es auch Frauen gäbe, die sagen, ich fahre nach Tarnen, komm, Abfahrtstrecke? Es ist nicht, dass ich sage es nur. Ich finde es auch verrückt, dass wir die noch freisen künstlich. Für mich könnte man es möglichst weich machen und sulzig, damit es nicht so schnell vorwärts geht. Aber wie ist das bei euch?
Ja, also ich glaube, einerseits muss man einfach sehen, dass die Strecken heute alle extrem anspruchsvoll sind. Und das, was wir am Schluss gesagt haben, fast das Entscheidendste ist. Also natürlich Eben, da müsstet ihr den Bernhard fragen, was er sich überlegt, wenn er eine Piste konstruiert. Ich habe selber nie eine Piste konstruiert. Nur aber nicht. Ich glaube, die Topografie vom Gelände, die ist mal gegeben. Ja. Dann kannst du ein bisschen deine Strecke reinlegen. Das ist eine Kunst, die er extrem gut beherrscht. Ich liebe seine Strecke. Sochi hat auch er gemacht. Gut. Und die jetzt nächsten Winter an Olympia auch. Und ich glaube, die wird auch ganz eine lässige Strecke. Aber ich glaube, nachher ist eben auch entscheidend, wie wird sie präpariert. Ja. Also wir sind Vancouver gefahren, ein Jahr vor den Olympischen Spielen, und es war wirklich eine einfache Strecke gewesen. Oh. Es war weich gewesen, es ist also weich.
Ja.
Nicht was
relativ,
normal immer
schaut.
Weil ganz weich, das funktioniert einfach nicht. Oder? Du kannst nicht 60 Leute über eine weiche Strecke.
Ich habe in Kanadien gestartet.
Ja, und eine weiche Strecke, die hebt nicht. Oder? Die hebt nicht 60 Athletinnen mit Vollgas aus. Und bei den Herren schon gar nicht. Aber relativ unspektakulär. Und nachher für Olympia haben sie verreiset. Und das war der Horror gewesen. Also wir haben Herren gehabt, die gesagt haben, sie sind froh, dass sie bei uns nicht mehr fahren. Ja. Weil unsere Strecke fast extremer war in Vancouver zum Fahren als die Herrenstrecke. Nachher ist es aber auch einfach so, dass Testosteron auf der Dopingliste ist. Das ist ganz einfach. Ja. Und es gibt einen Grund dafür, oder? Und in unserer Sportart ist halt einfach Kraft ein Faktor. Und als Frau ist es biologisch einfach schwieriger, die gleiche Kraft aufzubauen wie die Herren. Das ist einfach ein Fakt. Und das muss man auch sehen. Und ich sage jetzt gerade, Kitzbühel oder auch Wengen sind eben insofern problematisch, dass ihre die ganz grossen Schwierigkeiten am Schluss kommen. Und dort ist einfach der körperliche Aspekt ist ein Aspekt. Und gibt es Frauen, die das könnten? Ja, absolut. Aber macht das Sinn? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hätte es jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt müssen haben, weil mir jetzt gelangt, wenn mein Bruder dort runtergefahren ist. Aber es ist auch schwierig zu sagen, weil wir sind selber das nie gefahren. Und man hat auch schon die Erfahrung gemacht, also Alta Badia ist man mit der Frau schon gefahren, der Riesenslalom. Und das ist wunderbar gegangen. Okay. Also die Frauen fahren es dann auch anders.
Auf den einfachen Strecken geht es, wo topografisch...
Also Alta Badia ist nicht einfach. Okay. Das ist wirklich die grausamste
Riesenslalom-Strecke. Okay.
Nein, was ich will sagen ist, die Strecken, also ich glaube auch die schweren Strecken sind fahrbar. Die Frauen fahren sie einfach anders. Okay. Kitzbühel, Wengen. Also ich bin überzeugt, Wengen ab dem Kombistart, das wäre machbar für die Frauen sicher. Und das wäre auch spektakulär. Ja. Aber muss das sein?
Genau das frage ich
das
mich.
Das ist die andere Frage. Also ich finde Frauenrennen auch attraktiv. Auch wenn sie nicht in Wengen stattfinden.
Absolut. Ich habe mich einfach angewöhnt. Ich habe eine Fahrerin beobachtet, die bei Sonne. Und nachher habe ich wieder Niki Lauda mir gesagt, nachher kann ich mir vorstellen, wie es für die anderen 70 oder 80 ist und einer steht. Aber ich finde es natürlich auch schön und ich schaue vor allem gerne die Olympischen Spiele zu, wenn dann auch Leute von ganz exotischen Ländern, die sich dann noch gegenseitig überholen, bis sie so lange haben.
Ja, dann sieht man mal, wie schwer das wirklich ist.
Ja.
Weil die Leute haben das Gefühl, die Leute fahren schlecht Ski, aber ich kann euch garantieren, wenn ihr die Exoten auf einer Piste seht, dann würdet ihr die als gute Skifahrer bezeichnen. Also das finde ich schon auch... Also aber das ist ein Teil von unserer Sportart. Es ist schwer, zum im Fernsehen auch zeigen, wie gross das die Herausforderung ist. Darum kann ich jedem empfehlen, geht mal live, geht auf Wengen, kommt auf St. Moritz. Also das ist schon das Highlight, um das mal live zu sehen.
Jetzt ist eine neue Abfahrt auf dem Programm. Man hat ja lange Zeit davon geredet, ob die Lebenhohen-Abfahrt noch so stattfindet. Dann ist schon mal Zermatt ins Spiel gekommen. Mhm. Jetzt soll doch angeblich, glaube ich, neue Abfahrtstrecke, die glaube auch gegen 2,5 Minuten wieder wäre oder sogar noch länger, was dann wirklich fast unmenschlich ist. Vor allem, wenn es noch wie ein Ziel S hat, wie im Lebenhohen, wo dann nochmal extrem Kraft braucht.
Ja, vor allem auf dieser Höhe. Oder? Also die Idee ist ja dann, auf dem Gletscher zu starten. Aber ich habe jetzt noch keinen Plan gesehen. Ich habe mich nicht so zu Zermatt.
Ah, Zermatt
und dann glaube ich hinten auf Italien runter, so wie ich gehört habe. Aber ich habe mich noch nicht so damit beschäftigt. Klingt spannend. Mal schauen, was sie anbringen. Und ich glaube, es ist auch immer wichtig, dass man Strecken findet, wo fahrbar sind und wo man auch anbringt und wo dann auch gute Rennen stattfinden können.
Man sieht es vor allem mit so einem Lebenhohen, die ganze Skizirkus wäre gar nicht möglich, wenn nicht auf vielen Orten auch die Bundeswehr oder eben bei uns die Armee würden helfen, die Pisten zu präparieren. Wie seht ihr das? Sind Sponsoren da sehr darauf bedacht, dass eben gewisse Stationen immer bleiben? Also ich glaube, bei den Herren ohne Kitzbühel und ohne Lebenhohen wäre wahrscheinlich der Skizirkus nicht der gleiche. Es hat sicher noch ein paar super andere Strecken, aber die Leute haben einfach gern wo man so Natur pur sieht, wo man auch ein bisschen für das Adrenalin. Ich finde es nicht schön, wenn man dann die Leute sieht, die umstürzen. Aber es ist halt, ich habe früher noch den Engadiner Skimarathon gemacht in St. Moritz. Und dort war es natürlich schon der lustigste Abschnitt von der Sprungschanze bis auf Pontesina.
Aber,
weil dort ist halt wirklich das, was der Volksläufer eben ausgemacht hat, dass man so gestanden ist und dass man darauf gekraxelt ist. Zum Teil noch heute fliegen sie ja vorbei mit der neuen Langlauftechnik. Aber es ist einfach so, dass das häufig das ausmacht, ob eine Piste bekannt ist. Und eben die Sponsoren legen doch auch Wert auf, dass die Namen von diesen Sportorten immer wieder gut
zum Beispiel. Ja, klar. Also, das ist eben auch ein politischer Aspekt, ja. Oder? Also, ein sportpolitischer. Wer bekommt wie viel Weltcuprennen? An welchen Ort findet die statt? Natürlich, weil jede Bergdestination, sicher im Alpenraum, hat Interesse daran, ein Ski-Alpin-Weltcuprennen zu machen. Das ist super Werbung, das ist spannend. Da gehört aber ganz viel dazu. Also, was es braucht, um so ein Weltcuprennen auszutragen, das ist immens. Und auch unheimlich viel Freiwilligenarbeit. Da sind wir sehr, sehr glücklich, dass wir in der Schweiz das haben. Auch extrem dankbar für die Unterstützung von der Armee. Ohne das, also gerade Wengen, das ist unendlich der Aufwand, oder? Mit dieser alten, Oldschool-Streckenführung, was man heute ja nie mehr würde machen, aber was ja den Charme von Wengen ausmacht. Und da bin ich überzeugt, Wengen und Kitzbühel, das wird nie verschwinden. Das gehört zu der Seele von unserem Sport. Und ich als Frau fände es natürlich auch lässig, wenn wir auf der Damenseite mehr so Klassiker hätten. Aber es wird halt auch viel geschoben, weil alle das wollen. Und dann gibt es so zwei Jahresrhythmen und so weiter. Da versucht man einen Kompromiss zu finden. In welche Richtung das in Zukunft wird gehen, keine Ahnung. Ich bin gespannt, was jetzt der neue Vizepräsident dann in die Richtung vielleicht noch wird anregen oder ändern. Aber ich bin auch überzeugt, die Klassiker, die bleiben auch im Riesenslalom, Adelboden, Alta Badia und eben bei den Damen sicher auch zum Beispiel Flachau. Das ist so ein Mega-Klassiker, Cortina. Ich glaube nicht, dass das wird verschwinden.
Das ist schön. Ich freue mich auch. Und es ist auch etwas für unsere Alpenrepublik, also Italien, Schweiz, Österreich, Deutschland sind schon die Skinationen per se. Aber man versucht natürlich jetzt auf alle Arten mit Korea, mit China, wo jetzt glaube ich dann auch soll, demnächst Weltmeisterschaft
Olympische Spiele
stattfinden. Ja. Man versucht natürlich, ich sage es jetzt vielleicht auch im Zusammenhang noch mit Katar, jetzt im Fußball. Es ist natürlich auch die Frage, ist es wirklich so, dass man jetzt in der Sportart, die vor allem in Europa stark war, wo man jetzt wahrscheinlich auch dank für die Sponsoren versuchen, ein bisschen weltweit zu verbreiten, dass man auch in Amerika eben Skirennen macht. Als ich in Amerika anfange an Skifahren, seinerzeit, in den 80er Jahren, hat es nicht einmal spezielle Bindungen, sondern eine Einheitsbindung, wo man mit dem Schuh einfach auf Verbindung gestanden ist, egal was für eine Schuhgröße man hatte. Und dann ist man so Ski gefahren, das ist aber so ein ganz einfacher Ort gewesen. Aber Amerika hat sich unglaublich entwickelt in Sachen, nicht nur Aspen, Colorado auch, im ganzen Bereich von Kalifornien dort. Und ich sehe einfach, dass mittlerweile Geld auch in dem Sport immer ein wichtiger Faktor wird, so wie im Tennis, wo fast nur über das Geld geht.
Ich bin eben gar nicht so sicher, ob das die Sponsoren sind, die das treiben, bis zu einem gewissen Grad sicher auch, aber ich glaube auch die Nationen, oder? Also ich habe das Gefühl, es ist schon auch Interesse da, jetzt gerade in China, was man mitbekommt als Athletin, dass sie selber die Infrastruktur aufbauen wollen. Und dass natürlich Grossanlässe Möglichkeiten sind, zum Infrastruktur aufbauen. Das ist kein Geheimnis. Bei uns hat das 1924 stattgefunden, wo St. Moritz das erste Mal Olympische Spiele stattgefunden haben. Und dort findet das jetzt halt ein bisschen später statt. Ist das immer sinnvoll? Über das kann man diskutieren. Ja. Ich denke, als Athletin möchte ich einfach sagen, man sollte mal mit denen anfangen diskutieren über das, was das entscheidet. Und das sind IOC-Mitglieder, oder? Du als Athlet, du trainierst 4 Jahre.
Ist klar.
Und dann gehst du an die Olympischen Spiele, die stattfinden. Und wo sie stattfinden, hast du null damit zu tun. Und wenn in den 4 Jahren, wo du gerade an der Spitze bist, das in Russland stattfindet oder in China oder in Korea, dann gehst du dorthin, oder? Und ich finde, wenn man Druck ausüben will, wenn man das nicht gut findet, dann muss man auf die Leute Druck ausüben, wo die Entscheidungen fallen. Und das sind sicher nicht Athletinnen und Athleten. Das ist so ein bisschen, was ich sehe. Und dann muss man aber auch ehrlich sein und fair sein. Also, Sochi ist viel bezeichnet worden als zu warm und zu heiß und so weiter. Aber die Bedingungen, die wir hatten in Sochi, waren um einiges besser und winterlicher gewesen, als was wir in Whistler hatten. Also muss man einfach auch noch fairerweise sagen. Es soll aber nicht alles rechtfertigen, was gemacht wurde.
Nein, aber es gilt ja auch der Sport ein bisschen als ein Wegbereiter für Öffnungen. Also von dem her gesehen kann ich das schon auch verstehen. Also man sagt, man gibt Ländern eine Chance, sich über den Sport auch mehr zu öffnen der Welt. Und da sehe ich den positiven Effekt vom Sport, den Nebeneffekt vom Sport durchaus auch.
Aber es ist natürlich schon ein schmaler Grad. Also das sind wir uns einig, oder? Das
mit
ist
Political Correctness und
ganz allem schwer.
Ist es heute das sehr schwierig, das sagen. Jetzt haben die ja indirekt einen Sponsor, der auch mit mir zu tun hat, nämlich mit Breitling. Und es freut mich, dass ich da heute dich darum auch interviewen, weil du bist mittlerweile Ambassadorin auch für die Marke geworden. Du siehst nicht nur, wie wenn du sagst, du kannst es nicht besser, aber du kannst es länger. Ich kenne ja die Marken auch, die dort erfolgreich sind mit dem Slogan. Breitling ist sehr zurückhaltend mit dem Verwenden von seinen Testimonials. Vielleicht so jetzt wie heute Abend noch bei uns im Laden einmal, dass unsere Kunden die Möglichkeit haben, dich kennenzulernen, dein neues Buch zu sehen. Da können wir dann auch noch vielleicht drüber reden. Ich höre, du bist ja aktiv im Bereich Publizistik, nachdem du ja Physik studierst und bald abschliessest. Von dem her gesehen, erzähl doch uns dort noch etwas davon.
Ja, es ist ein mega lässiger, langjähriger Partner, der eigentlich über meine fliegerische Aktivität zustande gekommen ist. Und wir jetzt schon 10 Jahre lang zusammenarbeiten.
Ui, das habe ich
ja, mega schön.
So bescheiden.
Eigentlich, seit ich meine Privatpilotenlizenz gemacht habe, 2011, ist natürlich, ja, wie soll ich sagen, die eine Uhr, die als Pilotin oder ich einmal immer wollte. Ja. Von dem her wirklich ein Traumsponsor, der mich durch all die verrückten Jahre bis und mit aufs Olympiapodest begleitet hat. Und heute auch noch im Cockpit jederzeit natürlich dabei ist. Ja.
In Form von Uhren oder in Form einfach von Partner dabei sein. Also, ihr habt kein Uhreninstrument von Breitling, glaube ich, im Flugzeug.
Nein, aber meine Uhr ist immer dabei. Und das ist als Pilotin natürlich schon noch wichtig, dass du weißt, wenn das gestartet ist.
Ich nehme an, du wirst nicht über Navigationsschieben da über.
Manchmal schon. Ich habe immer gedacht,
als Pilot würde ich sehr nervös werden, wenn ich schaue, ob ich noch genügend Sprit habe.
Man hat viel mehr Zeit, als man das Gefühl hat.
Das stimmt.
Das Wichtigste ist immer, Ruhe bewahren. Ruhe bewahren, egal was passiert. Genau.
Und eine gewisse Höhe am Boden haben oder über den Bergen.
Ja, Höhe und Geschwindigkeit ist Leben. Das ist es so.
Ich habe das auch von Piloten gelernt. Jede Landung ist ein kontrollierter Absturz. So sagen die Piloten.
So kann man sagen,
du hast eigentlich nur die Möglichkeit, entweder schnell zu landen, in einem falschen Winkel und dann überschiessen oder zu früh wollen. Geschwindigkeit ausnehmen und dann vor der Piste zu landen.
Das wäre auch unglücklich.
Das ist eine ganz heikle Gratwanderung, wie man sich verhalten soll. Aber ich sehe, du redest wie ein alter Profi aus dem Cockpit. Und das ist eben das Schöne. Ich glaube, die Flügergemeinschaft, das sind auch Leute, die wirklich auf höchstem Niveau intelligent und eben auch weltoffen sind, weil sie kennen die Welt und das mit diesen Flügern können ziemlich die letzten, hintersten Ecken fliegen. Ich nehme an, du teilst dir das Flugzeug mit 1-2 anderen Leuten oder hast du eine oder zwei motorige Maschine?
Ganz unterschiedlich. Wenn ich privat unterwegs bin, dann habe ich einen ganz kleinen Chuchu. Ja, sage ich, Propellerflugzeug. Okay. Und wenn ich kommerziell unterwegs bin, dann bin ich eigentlich im Moment als Co-Pilotin unterwegs. Da sind wir natürlich immer das Zweite, was auch lässig ist. Und so der fliegerische Rucksack sicher reicher macht. Ja.
Mhm. Aber so Pilatus-Flugzeug oder so.
PC-12, ja.
Das ist jetzt ein PC-12 für die klassische Maschine,
ja,
die man hat, auch beim Militär zum Einsteigen. Aber etwas noch Größeres würde dann dir nicht in den Sinn kommen, dass du mal sagst, ich würde auch Citation oder.
Wer weiß, mal schauen, wo es mich an verschlägt. Ja. Aber im Moment bin ich extrem happy auf dem 12er, weil es einfach ein extrem lässiges Flugzeug und sehr, sehr abwechslungsreich. Da fliegst du von den grössten Flugplätzen zu den kleinsten, kannst auf dem Gras landen und kannst wirklich auch in die Berge damit. Also mir passt es extrem gut.
Okay. Also ich kann bei kleinen Flugzeugen auch mitreden, weil in Alaska fliegt man sogar mit Flugzeugen, die auf dem Wasser landen. Und das ist dann auch noch etwas Spezielles, wenn man lernt, Wasserfliegen.
Das
so wie andere
gemacht.
Leute auf dem Gletscher gelernt haben, zu landen mit Mittelholz seiner Zeit. Also das sind alles Sachen, die Fliegerei dann noch spicy machen in dem Sinne, obwohl sie schon sonst genügend aufregend ist, wenn man dann auf einem Gletscher landen will, was bei einem Skifahrer auch könnte mal passieren, dass er sagt, oh, jetzt muss ich halt dort landen, wo offiziell keine Piste ist. Aber da muss man auch wieder ein spezielles Prüfen und Zertifikation haben. Ja. Nicht jeder Flieger eignet sich zum Landung machen.
Ja, dann brauchst du Ski am Flugzeug.
Ja, das ja, sowieso.
Dann brauchst du Ski und dann natürlich eben die ganzen
Ausrüstung. Ich glaube, mir käme es auch nicht gut aus, wenn es Ski hat am Flugzeug und landen.
Ja, es braucht, glaube ich, schon recht viel Gefühl. Und also, was ich höre, ich habe es nie selber gemacht, aber es ist, glaube recht schwierig zum Einschätzen.
Der Winkel.
Der Winkel, weil alles weiss ist, oder so das Whiteout, wo man... Wo viel davon redet, ja.
Ja, vielleicht träumst du mal davon, dort in, ich glaube, Kathmandu oder so, im Nepalesischen.
Lukla, der
berühmte
Flughafen.
Entweder triffst du ihn oder dann bist du das letzte Mal dort angeflogen.
Ja, also Courchevel ist auch nicht viel einfacher, aber Lukla, so die Wand fehlt in Courchevel, ja.
Ist Courchevel der Ort gewesen, wo einmal der James-Bond-Film gemacht wurde, wo man dann einfach, quasi, wenn die Piste fertig ist, dann hört es einfach auf, geht schon wieder runter.
Das kann gut sein. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie dort mal einen Bond gedreht haben. Also es ist wirklich halt so eine Piste, eigentlich neben der Skipiste. Oder?
Aha,
also
sogar.
Die Piste vom Flugzeug ist da und die Skipiste ist echt...
Und das muss spektakulär sein, auch für die Skifahrer, wenn du neben dem...
Das
wäre wie wenn du das Auto fährst, auf einmal vor dir auf der Autobahn ein Flugzeug landet. Das ist ja auch schon passiert in Amerika. Und ist auch ein Weg, wie man notfalls kann das Flugzeug noch landen, wenn man es nicht mehr auf der Flughafenpiste schafft. Ja, das ist hochinteressant. Jetzt für deinen Sponsor, würdest du noch etwas erzählen, sonst was du mit Breiting erlebt hast oder was noch, ich kann nicht sagen, was noch wirst erleben, aber was ist so für dich der Keypoint neben dem, dass du fliegerisch für sie tätig bist? Was hilft dir? Was würdest du wünschen, was wir noch mehr könnten euch helfen im Sport? Ich meine, Geld hilft immer, das kann ich mir vorstellen. Geld ist immer eine Motivation, aber grundsätzlich ist es etwas, das Verständnis oder mehr Skischule. Ich sehe, du hast ja auch Schweizer Skiverband Förderung machen vom Sport als solches. Willst du dazu noch etwas sagen? Ein anderer Rede von Laureus. Du redest, glaube ich, bescheiden von dem Schweizer Skiverband, der die Jungen fördert. Bitte.
Ja, also ich denke, mit Breitling habe ich Unheimliches erleben. Ja. Ich habe mal mit der Staffel mitfliegen, mit der Jet-Staffel. Das ist unvergesslich gewesen. Und ich glaube, das grösste Highlight war, wo ich mal mit dem Nigel Lamb eine Stunde mit. Und das ist wirklich, ja, halt jemand, der so fliegt, glaube ich, so ansatzweise Skifahren und einfach nur staunen. Und er hat mir dann beigebracht, wie man eine Rolle und ein Looping macht. Ja. Also, das würde ich nie vergessen. Auch von dieser Seite war für mich natürlich aviatisch ein riesen Türöffner gewesen, Breitling. Und ich habe unheimlich geniale Erlebnisse dürfen mit ihnen erleben. Und andererseits aber auch das Handwerk dürfen wirklich estimieren. Also wir haben auch in La Chaux-de-Fonds und anderen Orten dürfen schauen, wie sie es machen. Und das ist schon eindrücklich. Also wenn du siehst, wie sie da noch die Diamanten von Hand einsetzen, das glaubst du fast nicht, oder? 2020. Aber es findet wirklich statt und das stärkt natürlich unheimlich dann auch die Wertschätzung gegenüber von dem, was du darfst am Handgelenk tragen und darfst anschauen. Das ist schon etwas, wo mich extrem fasziniert und auch wahnsinnige Türöffner war in die andere Welt. Und ja, natürlich engagiere ich mich auch an anderen Orten, vor allem auch für die Sporthilfe in der Schweiz, die sich eben in vielen Sportarten engagiert für die Nachwuchsförderung. Wir haben jetzt gerade das Team Swiss gegründet, wo wirklich darum geht, dass hoffentlich die globale, schweizerische, globale, aber allumfassende schweizerische Bevölkerung sich in ihren Möglichkeiten einsetzt für den Nachwuchs. Wir haben in den letzten Jahren unheimliche Erfolge dürfen feiern. Also die Medaillen, die man jetzt in Tokio und auch in Pyeongchang dürfen mitnehmen, das ist unheimlich. Und da hoffen wir aber, dass wir weiter die Unterstützung haben, dass eben kein Nachwuchstalent an der finanziellen Hürde scheitert. Ja, das wäre ganz wertvoll.
Cool. Ist aus heutiger Sicht Österreich noch immer unser grösster Gegner im sportlichen Bereich? Oder
Ski Alpin wahrscheinlich schon. Ich glaube, sonst nicht so. Ich glaube, es gibt Sportarten, wo die Schweiz ganz klar besser ist. Vielleicht gibt es auch Sportarten, wo wir ganz klar schlechter sind. Ski Alpin ist der Erzrivale gegenseitig. Aber ich glaube, das macht auch ein bisschen... wie soll ich sagen, ja, so ein bisschen...
Gehört
zum Skisport dazu.
Es ist wie Basel und Zürcher, man liebt sich und man hasst sich.
Genau.
Und ohne die gewisse Rivalität würde es vielleicht gar nicht immer zu so gutem Zusammenleben so führen, wie wir es tatsächlich haben. In dem Zusammenhang habe ich noch ein kleines Präsent für dich. Ich habe gehört, man hätte gesagt früher, dass man mit den Gegnerinnen noch Honig auf Ski, auf die präparierten, okay, Skiteiten, das soll angeblich ein bisschen eingebrängt haben. Unser Honig kommt von unserem eigenen Dach.
Wow.
Ich darf dir da ein Gläschen schenken. Nicht für auf die Ski zu präparieren.
Nein, das wäre schade drum.
Gell?
Nein, nein.
Und ich danke dir herzlich. Du hast mich wunderbar durch das Gespräch durchgeführt oder durchmoderiert halbwegs. Weil eben für mich ist das ziemlich fremdes Terrain, aber ich bin sehr froh und ich will dir auch herzlich danken all deinen Talenten und den Leuten, die da täglich sich einsetzen, dass wir in der Schweiz so eine starke Skination sind und hoffentlich auch bleiben werden und noch stärker werden, als wir jetzt sind. Fußball sind wir jetzt auch sogar von einem Zwerg zu einer kleinen Größe geworden. Also wir sind jetzt froh, dass wir auch im Wintersport schon immer gut und dominant gewesen sind oder mindestens neben den Österreichern gut gestanden sind. Und herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal für das interessante Gespräch, das ich jetzt führen mit Dominik. Und ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen, hoffentlich in dem oder in einem anderen Szenario. Merci.
Merci vielmals.